Es ist alles andere als einfach, ein Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Professor Lemke weiß, wovon er redet. Seit über 30 Jahren initiiert er digitale Medienprojekte und begleitet die Transformation in Unternehmen. Vor allem der Mittelstand hat es dem norddeutschen Pragmatiker und Unternehmer angetan, er versteht das Geschäft hier am besten. Vielfach hat er unter Beweis gestellt, wie er ein fremdes Team motivieren kann, das selbstständig ein Unternehmen nach vorn bringt. Hat Ihr Unternehmen auch Lust auf Zukunft? Infos gibt es unter www.gerald-lemke.de/Zukunft.
Und wieder mal ein herzliches Willkommen zur neuen Ausgabe hier im Profcast Irgendwas mit Digital. Ja, digital wird es natürlich in dieser Ausgabe auch wieder, nicht nur weil das Format digital ist, sondern weil natürlich auch die Inhalte sich um das Digitale drehen, nämlich darum, wie wir in Unternehmen eine digitale Fitness weiterentwickeln können. Viele, die den Podcast hören, die mich kennen, die meine Publikationen folgen, wissen, dass es dazu im Jahr 2021, glaube ich, war, dass sogar ein Buch erschienen ist, das ich gemeinsam mit der Nadine geschrieben habe. Jetzt, 2 Jahre später, muss man schon beinahe manifestieren, in dieser langen Zeit gibt es ganz viel Praxiserfahrungen und die möchte ich dann hier teilen, nämlich die Frage, okay, wie kann ich denn jetzt eine digitale Transformation mit der Brille der digitalen Kompetenzen in Unternehmen tatsächlich besser voranbringen. Endlich mal soll etwas gelingen, was bisher nicht gelungen ist. Ich gebe in den nächsten 45 Minuten ein paar Impulse dazu. Also bis gleich.
Herzlich willkommen zum Profcast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
Ja, in dieser Ausgabe habe ich jetzt keinen Gast dabei, sondern wirklich single alone, ganz allein, nur mit meiner Stimme. Ich hoffe, das wird nicht so langweilig, denn ich habe heute auch ein, sag ich mal, recht unlangweiliges Thema, nämlich das Thema der Transformation. Ganz konkret, weil ich ja immer was mit digital mache, der digitalen Transformation. Ja, und nun ist es so, dass in der allgemeinen Gesellschaft und Wirtschaft dieses Thema der digitalen Transformation als Buzzword ja mittlerweile schon sogar etwas verbrannt ist. Ne? Also es ist belegt mit Projekten, die irgendwie mal angegangen worden sind in den Unternehmen und dann nicht zum Ende geführt wurden. Da sind so digitale Transformationsprojekte wirklich eine von den Projekttypen, die wirklich häufig in Schubladen landen oder eben zu immensen Kostenfressern geworden sind, weil dann das Customizing von irgendeiner Anwendung, von irgendeiner Software und von irgendeinem automatisierten Prozess dann doch nicht so funktioniert, wie es dann am Anfang vom Jahr bei Kickoff gedacht war. Man spricht auch davon, dass die digitale Transformation eines der schwersten Dinge im Universum sei. So wurde ich inspiriert von einem LinkedIn-Post von einem Kollegen, der verglichen hat, dass die schweren Dinge im Universum einerseits natürlich die Sonne sein kann, dann aber auch dann das Neutron und Stern und das schwarze Loch und die digitale Transformation alles überwiegt in ihrer Masse und Gewichtigkeit der Veränderung. Und das fand ich eigentlich eine ganz nette Metapher, weil höher kann man das dann eigentlich gar nicht mehr übertreiben, welche Herausforderungen die digitale Transformation in unserer Wirtschaft tatsächlich betreibt. Ich höre immer wieder, dass die Transformationen im Allgemeinen und die digitale Transformation im Speziellen häufig so eine Nische ist. Ja, wir machen mal ein Update auf unser Office 365 oder wir date mal ab von einem HR 4.0 Programm auf 5.0. Oder wir machen vielleicht mal schnell unsere Homepage mal irgendwie eine zweite, dritte, vierte Spalte dazu. Also es wird häufig so an existierenden alten proprietären Systemen herumgedoktert und versucht zu verbessern. Und das ist ja auch völlig legitim. Das macht jeder. Jeder, der irgendwie eine eigene Internetseite oder Homepage betreibt, versucht die auch immer wieder zu verbessern. Aber der Effekt ist dann, irgendwann ist dann so ein Teil auch überbessert worden. Dann kann man nichts mehr wirklich besser machen und alles, was man daran weiterentwickelt, wird dann meistens immer noch schlimmer in der Usability, beziehungsweise erhöht dann auch nicht die Leads und die Verkäufe auf dieser jeweiligen Seite. Und dann muss was Neues her. Das ist im Digitalen so. Die Durchlaufzeiten und die Lebenszeiten von digitalen Medienprodukten im Internet sind halt nun mal sehr, sehr kurz, weil sich einfach auch das Nutzerverhalten von uns so stark verändert. Ja, und insofern betrifft digitale Transformation eben wirklich tatsächlich jeden, der irgendwie auch im Internet unterwegs ist. Und das betrifft Unternehmen natürlich im ganz Besonderen, weil die Potenziale jetzt in der digitalen Kommunikation und im Digital Commerce für Unternehmen häufig überhaupt noch nicht ausgereizt sind und tatsächlich aufgrund fehlender digitaler Geschäftsmodelle auch noch gar nicht durchdacht, geschweige denn umgesetzt sind. Und so findet man dann halt neben den ganzen Buzzwords von hybrider Arbeit und künstlicher Intelligenz und digitalem Lernen und Automatisierung von Prozessen weitere viele, viele Buzzwörter, die eigentlich nur an der Oberfläche kratzen, aber in der Tiefe, in der Umsetzung dann natürlich ihre Tücken haben. Warum? Weil Transformation so etwas Ähnliches ist wie Veränderung. Transformation muss nicht Veränderung sein. Veränderung muss auch nicht gleich Transformation sein. Insofern sind also weitere Buzzwords genannt, jetzt das Change Management, nicht automatisiert auch eine Transformation. Und eine Transformation ist auch nicht gleichzeitig das Change Management, sondern sie bedingen sich einerseits, andererseits differenzieren sie sich tatsächlich von ihrer Dimension. Denn eine Transformation kann ich auch tatsächlich ganz gezielt auf einen einzelnen Punkt fokussieren, während ich im Change Management meistens sehr stark an Strukturen, an Kulturen und an Prozessen arbeite. So das St. Galler Management-Modell lässt da wieder grüßen. Und während ich eine Transformation tatsächlich auf ein einzelnes Projekt fokussieren kann. Und das ist der Fokus. Ich möchte deswegen hier von Transformation von einzelnen Projekten sprechen, die dann in der Regel überschaubarer in ihrer Komplexität sind, als es jetzt beispielsweise eine gesamte Organisation ist, wenn wir jetzt mal über Unternehmen von 50 plus Mitarbeitern reden. Da muss ich nicht 50 plus Mitarbeiter hier entsprechend changen, sondern ich gucke mir an, was gibt es für ein konkretes Need? Was gibt es für einen Use Case, der bearbeitet werden soll? Wie können die Ziele dieses Use Cases auf das Gesamtziel der Unternehmung einzahlen? Und dann bearbeitet man dieses explizite Projekt. Und jetzt könnte man denken, ja, da ist ja schon ein Riesenvorteil drin, ne? Weil wenn ich ja nur so ein einzelnes, kleineres Projekt bearbeite, dann scheint eben nicht nur die Komplexität geringer, sondern vermutlich auch der Aufwand. Jo, weit gefehlt. Nun habe ich schon unzählige Transformationsprojekte begleitet, selber auch initiiert, in unzähligen Projekten begleitet als externer Coach und Berater und als Professor für digitale Medien. Und man sieht irgendwo, also diese Gleichung geht nicht so ganz auf. Also kleinere Projekteinheit gleich weniger Aufwand. Manchmal ist es so, in der Tat, dass dann, wenn die Ziele vielfältig sind für so ein Transformationsprojekt, das heißt eben nicht nur mach mal eine neue Homepage oder mach mal eine Kampagne in der digitalen Kommunikation oder, wenn das nicht so in sich abgeschlossene, thematisch abgeschlossene Projekte sind, beziehungsweise in der Umsetzung, dann von den Projektlösungsalternativen, man merkt, oh, das betrifft ja auch noch andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Abteilungen, Bereiche, Stakeholder, Kunden, Zulieferer, dann wird auf einmal aus einem kleineren, überschaubaren Transformationsprojekt dann aber ein größeres, vermeintlich Change-Projekt. Und die Frage ist dann immer, aus welcher Richtung verändere ich nun was? Und ich habe da immer den Fokus, dass man das Transformationsprojekt immer, das ist der Eye of the Tiger, darauf fokussiere ich mich. Da sind Ziele vereinbart und diese Ziele will ich erreichen. Und wenn es jetzt andere darüber hinausgehende Strukturen und Abläufe betrifft, gut, dann muss ich mir die anschauen. Ich kann die jetzt nicht negieren und sagen, irgendwie, die gibt es nicht, sondern ich schaue sie mir an und dann muss ich smart überlegen, ob und in welchem Umfang und in welchem Tempo ich diese angedockten Abläufe, Arbeitsabläufe anderer Abteilungen, anderer Kolleginnen und Kollegen dann tatsächlich auch beginne zu transformieren, damit das Hauptziel, das Fokusziel der Transformationsprojekte dann nicht irritiert bzw. dann verhindert wird. Also insofern ist es natürlich schon, gibt es da Zusammenhänge zwischen Transformation und Change, ohne Frage. Aber in der pragmatischen Umsetzung muss man in das Auge des Tigers hineingucken. Und das ist das, was dich leitet, um dann eine mögliche Gefahr, gefressen zu werden, abzuwenden. Ja, nette Metapher, die mir da gerade so spontan einfällt. Was im Bereich der digitalen Transformation super, super wichtig ist, sind diese ganzen Fähigkeiten und Kompetenzen. Ich habe das in dem Buch Digitale Fitness für Führungskräfte, das ich mit der Nadine Soyer zusammengeschrieben habe, so formuliert, dass wir hier nicht von den typischen Fähigkeiten und Kompetenzen sprechen, sondern eher von der digitalen Fitness. Also die Fitness, die jetzt aber nichts mit Armtrackern und Uhren und Ähnlichem zu tun haben, sondern die etwas damit zu tun hat, Mitarbeiter fit zu machen, um solche digitalen Transformationsprojekte selbst tätig zu initiieren und so weit wie möglich selbst tätig auch zu steuern und zum Erfolg zu bringen. Jetzt sehen wir natürlich, dass jetzt gerade auch seit Corona die Arbeit alleine durch das Remote Working immer digitaler wird. Die Methoden der Videokonferenzen und Videotelcos ist ja mittlerweile völlig etabliert und selbstständig geworden. Für viele Branchen war das ja im Übrigen auch schon vor Corona so. Gerade die ganze Techie- und IT-Branche hat schon viele, viele Jahre vor Corona mit diesen Werkzeugen zusammengearbeitet, aber für die breite Masse eben noch nicht. Für über 90% in unserer Wirtschaft ist das in den weiten Teilen doch tatsächlich neu gewesen. Und ich kann mich noch auch heute an viele Diskussionen erinnern, irgendwie so, welche Kamera mache ich denn nun wie an? Und es gibt ganze Coaching-Angebote, wie ich mich richtig vor eine Kamera hinsetze und so weiter. Wow, also da ist noch viel Entwicklungsbedarf, aber da mache ich mir gar keine Sorgen. Solche Themen werden in den nächsten Jahren von der Evolution der Digitalisierung in unserer Unternehmung selbstständig trainiert und die Menschen werden sich darauf eingewöhnen und sich natürlich auch professionalisieren. Aber was ganz wichtig ist in diesem Kontext ist, die Arbeit wird immer digitaler. Und da gibt es jetzt eine Kausalität, denn je digitaler die Arbeit organisiert wird, umso wichtiger werden die emotionalen Erfahrungserlebnisse. Warum ist das nicht nur ein Zusammenhang, sondern tatsächlich eine Kausalität, weil das eine das andere bedingt? Wir gehen davon aus, dass die Digitalisierung unserer Arbeitsumgebung auch gerade unsere Emotionen positiv beeinflusst. Wir wissen nicht, ob sie und welche Methode nun was, wie, wo positiv oder negativ beeinflusst. Wir wissen nur, dass es sie beeinflusst, aber es gibt auf jeden Fall, das zeigt auch die Gallup-Studie 2019 sehr eindrücklich, dass die Digitalisierung der Arbeitswelt häufig eine negative Beeinflussung auf das Mitarbeiterempfinden haben. Wenn dann nämlich Mitarbeiter und auch Führungskräfte in dieser repräsentativen weltweiten Studie befragt werden, ob und in welchem Umfang denn die Virtualisierung und Digitalisierung ihrer Arbeitsumwelt auf das eigene Wohlbefinden am Arbeitsplatz oder im Homeoffice tatsächlich einzahlt, dann gibt es hier diese negative Korrelation. Das ist natürlich dann schon ein Punkt, wo ich als Unternehmer, der mein Unternehmen gestaltet, schon ein Point of View setzen sollte und sagen, irgendwie, das kann ich nicht nur so einfach geschehen lassen, sondern da sollte ich wahrscheinlich aktiv darauf zugehen. Nun passiert in der Praxis an diesem konkreten Beispiel der virtuellen Arbeit nun Folgendes, dass wir im Unternehmen häufig nicht die, unterdurchschnittlichen digitalen Reifegrad habe. Den kann ich immer daran anmessen, indem ich sage, okay, ihr habt in dem Unternehmen 10 Führungskräfte. Wie viel sind denn bei euch die digitalen Leader? Und jetzt bei 10 Führungskräften reden wir von einem Mittelstandsunternehmen von vielleicht 50 bis 100 Mitarbeitern, je nachdem, welche Branche und so weiter und so fort. Dann kann ich sehen, okay, wenn es dann nur ganz wenige solcher digitalen Pioniere gibt, die also solche Themen dann sich zur Agenda machen und auch auf die Management-Agenda des Unternehmens setzen, dann verlaufen die. Und da passiert wieder das, was ich vorhin sagte, dass viele digitale Entwicklungen einfach so passieren und kein Mensch sich dafür interessiert, welche Auswirkungen und Konsequenzen das dann auf die Arbeit und auf das emotionale Arbeitserleben der Mitarbeiter hat. Wir gehen davon aus, dass das Vorhandensein von Technologie automatisch zu mehr Produktivität führt. Und wir sehen aber, dass in der Realität häufig, nicht immer, aber häufig das Gegenteil stattfindet und immer dann vor allem, wenn neue Technologien eingeführt werden. Also wenn ich jetzt mit einem digitalen Transformationsprojekt komme und sage, nicht ich, sondern der Auftraggeber, mein Auftraggeber, und sagt, so alles Neue macht der Mai, jetzt gehen wir mal richtig los, jetzt gehen wir in die Zukunft und digitalisieren einen bestimmten Prozess, eine bestimmte Zielgruppe, dann ist es nicht automatisch so, dass selbst wenn dann die Lösung technisch da steht, dass es dann auch zu Erfolgen führt. Man muss also tatsächlich die Menschen mitnehmen. Hört, hört. Und da sind wir auch wieder aus Erkenntnissen des Change Managements, weil man da weiß, man soll denn Betroffene zu Beteiligten machen, man sollte sie mitbeteiligen an der jeweiligen Entwicklung. Halte ich schon immer für eine Mehr, beziehungsweise auch für also eine Buzzword-Sequenz. Es ist letztendlich ja, ich soll Menschen mitnehmen, aber ich muss jetzt nicht davon ausgehen, dass die jetzt alle betroffen sind und die muss ich jetzt irgendwie beteiligen. Das ist jemand, der im Sandkasten sitzt und sagt, ich möchte gerne im Sandkasten spielen und du kommst jetzt an als Chef und sagst irgendwie so, ach nee, wir gehen jetzt aber in den Swimmingpool, weil der steht daneben. Und sagt er, nee, ich möchte aber im Sandkasten sitzen. Dann kann ich mir vorstellen, welche Energie die Führungskraft aufwenden muss, um den Mitarbeiter aus dem Sandkasten zu holen, umziehen zu lassen und dann in ein anderes Medium zu geben, nämlich in das Wasser, in einen Swimmingpool. Und das geht entweder nur über Autorität oder über Gewalt oder über materielle Incentives. Jedenfalls so die Klassiker. Und das sehen wir auch, dass wenn ich nur wenige digitale Pioniere habe, ich zunächst schauen muss, okay, gibt es denn Verfolger? Gibt es also Menschen, die mir als Pionier und mögen's nur ein oder zwei sein, die mit mir gemeinsam denken, vielleicht, dass wir ein gemeinsames Mindset haben und Ähnlichem. Denn der Rest in der Unternehmung, der jeglichen digitalen Transformationsprozesses, das sind die sogenannten Nachzügler und Bewahrer. Und wir reden von den Nachzüglern und Bewahrern interessanterweise von 50% im statistischen Mittel. Gucke ich mir die Unternehmen an, mit denen ich zusammengearbeitet habe oder mit denen ich zusammenarbeite, haben wir mindestens 50% Nachzügler und Bewahrer. Das bedeutet, das ist jetzt gar nicht wertend, sondern das sind aber dann die Personengruppen, die ein Transformationsprojekt nicht vorantreiben. Sie treiben es nachher, später, wenn man es gut macht, mit weiter, aber es sind nicht die Antreiber. Es sind also nicht die, die sagen, okay, Kamel, steh auf und renne jetzt nach vorne, sondern es sind die, die dann, wenn die Kamele schon laufen, sich dann gerne auf die Kamele setzen und dann auch mitreiten. Wie gesagt, wenn man es gut macht. Und dann kann man natürlich dann, wenn man das weiß, okay, ich habe eigentlich im Grunde genommen nur wenige Ansprechpartner und sehr viele Nachzügler und Bewahrer, ja, dann weiß ich, der Reifegrad ist nicht so hoch und dann macht das natürlich, das Environment, die lebendige Digitalkultur in einem Unternehmen natürlich nicht sehr ausgeprägt und dann komme ich mit Hightech-Digitalprojekten rein und dann, ist das so, als ob ich jetzt ein Eis essen will und das aber auf die Herdplatte lege und dann warte, dass es schmilzt, damit es dann halt ein warmes Eis wird. Je nachdem, wie viel Hitze man reingibt, kann das gelingen, aber häufig gelingt es halt eben nicht. Und vor allem ist dann auch immer noch eine große Sauerei in der Küche. Also häufig dann nicht so zu empfehlen. Wie geht man damit jetzt so weiter um? Wichtig sollte sein vor diesem Hintergrund, dass man sich mit den typischen Barrieren, mit den typischen Bremsen beschäftigt. Was sind so die Bremsen in der Organisation? Warum gibt es oder welche Bremsen machen so die digitale Transformation in Unternehmen eigentlich so langsam und so schwierig? Und ich habe mal so drei typische vor Augen, von denen ich dich kurz skizzieren möchte. Die erste Bremse ist, dass Mitarbeiter Angst, grundsätzlich Angst vor Veränderungen haben und doch lieber die alte gute Papierform bevorzugen. Also wenn ich jetzt so in einem analogen Rechnungsprozess denke, der analogen Rechnungserstellung, wo dann an einem Computer eine Rechnung geschrieben wird, ausgedruckt wird, eingetütet, weggeschickt, ist das für viele immer noch so die bevorzugte Form, anstatt so etwas dann digital abzuwickeln. Aber wir wissen, das sind Prozesse, gerade Rechnungseingang, Rechnungsausgang, die schon seit vielen Jahren in einem Unternehmen bearbeitet werden. Also ich habe Unternehmen schon vor 30 Jahren beraten in der Automatisierung der Rechnungseingänge. Über damals waren das noch relativ einfache Scanner und so weiter. Heute geht das alles viel einfacher. Aber wir reden hier über einen Prozess, der seit über 30 Jahren in vielen Unternehmen automatisiert wird. Und die, die sehr, sehr früh dabei sind, haben heute natürlich eine extrem hohe Qualität an automatisierten Rechnungsein-Ausgängen. Und die Mitarbeiter, die damit zu tun haben, sagen, das war ja schon immer so, kann ich mir gar nicht mehr anders vorstellen. Aber da, wo das nicht so ist, von Unternehmen, die heute oder jetzt jüngst erst begonnen haben, am Beispiel des Rechnungsaus- und Einganges, dann bestimmte Prozesse zu automatisieren, die sind halt ja von ihrem geringeren Reifegrad an einem ganz anderen Punkt, an einem ganz anderen Startpunkt. Die müssen quasi von der grünen Wiese und dem Marathon von ganz, ganz hinten beginnen zu laufen, während andere, die schon vor Jahren gestartet sind, vielleicht nicht die schnellsten sind, aber auf jeden Fall schon die Hälfte der Strecke, vielleicht die 20 Kilometer schon hinter sich haben. Also das ist so, diese Angst vor Veränderungen verhindert Transformation. Und deswegen ist es so wichtig, mit Menschen zu kommunizieren, mit Mitarbeitern zu kommunizieren, innerhalb der Geschäftsführung zu kommunizieren, Geschäftsführung mit Mitarbeitern, Mitarbeiter mit Geschäftsführung. Und da, wo diese Kommunikation eh schon nicht richtig funktioniert oder aus welchen Gründen auch immer gehemmt oder gestört ist, dann musst du da mit digitalen Transformationsprozessen, jedenfalls in der organischen, selbsttätigen Arbeit im Unternehmen eigentlich schon Abschied nehmen. Das geht ohne externe Hilfe dann gar nicht. Und diese externe Hilfe übernimmt dann in der Regel diese Kommunikation zwischen den verschiedenen Stakeholdern im Unternehmen. Also ich kenne kein wirkliches Projekt, an dem ich beteiligt wurde und in dem ich beteiligt bin, in dem diese, sag ich mal, Moderations- und Vermittlungsfunktion zwischen den verschiedenen Stakeholdern nicht stattgefunden hat. Sie findet immer statt. Am Beginn, in der Mitte und sogar selbst am Ende so eines Projektes sind sie notwendig. Ja, weil es einfach auch völlig normal ist, so zu arbeiten. Ja? Und eigentlich nicht die Ausnahme sein sollte, sondern eigentlich die Regel. Aber naja, so ist es dann halt manchmal. Eine zweite Bremse ist, dass wir Menschen so Weltmeister im Aufschieben von Entscheidungen sind. Wir treffen so ungern eine Entscheidung oder gleich vielleicht sogar mehrere Entscheidungen. Warum? Weil wir total kognitiv verkopft sind. Das ist wichtig bei ganz wichtigen Entscheidungen mit hoher Tragweite natürlich, klar. Also wenn ich jetzt eine Milliardeninvestition in eine neue Produktionshalle mache und das vielleicht auch noch im Ausland, so wie ein Tesla, der den in Deutschland, der macht das nicht aus dem Bauch heraus. Ja, obwohl, Moment, doofes Beispiel. Ich glaube, Elon Musk kann man zutrauen, dass der sowas aus dem Bauch macht. Aber seine Investoren, seine Banker, seine CFOs und so weiter, die werden ihm da schon reinreden. Also das macht man in der Regel nicht so aus dem Bauch heraus, sondern man bedient sich eigentlich aller Informationen. Wir glauben, dass wir für unsere Entscheidungen immer noch alle möglichen Informationen brauchen, damit wir ja nicht die falsche Entscheidung treffen. Auch hier dominiert uns häufig die Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Und deswegen sind wir so Meister im Aufschieben von Entscheidungen, weil verschiebe ich eine Entscheidung, verschiebe ich damit auch mein Gefühl der Angst. Und dann passiert Folgendes, dass sie dann lieber auf die Meinung von Experten hören oder auf Meinung von Experten warten und dann werden im Internet Experten gesucht oder vermeintliche Experten oder die, die sich Experten nennen oder die, die halt bei LinkedIn oder bei Xing am allermeisten posten, die sind dann die Experten und die werden dann irgendwie mal befragt und so weiter und so fort und dann gibt es da halt irgendwie so einen Austausch, dann glaubt man eher einem, sage ich mal, selbsternannten Experten als seinem eigenen Gefühl für das eigene Business. zweite wichtige Bremse, wenn es um digitale Transformationsprojekte geht. Und das verlangsamt bzw. macht dann natürlich so ein Projekt auch häufig schwerer. Nun bin ich selber auch als Experte, unterwegs, aber ich glaube, dass ich schon ein gewisses Expertentum da mitbringe, weil das habe ich in meinem ganzen Leben, diese Tätigkeit und diese Arbeit gemacht, und ich habe es ja auch immer weiter professionalisiert bis hin zur Professur zu dem Thema der digitalen Medien und des Managements von digitalen Medien. Insofern glaube ich schon, da eine gewisse Expertise im, sag ich mal, deutschsprachigen Verständnis zu haben. Aber das amerikanisch oder anglizistisch geprägte Verständnis sagt, es ist völlig egal, welche Titel du da hast. Letztendlich kommt es darauf an, dass du die Kompetenz hast, Projekte erfolgreich zu machen. Dieses Verständnis finde ich viel cooler, denn Titel, die kann sich jeder irgendwo kaufen und dann ist er automatisch der Top-Experte. Ganz anders ist es, ja, mein Gott, ich habe 3.500 Projekte initiiert, begleitet in den letzten 40 Berufsjahren, also von meinen ersten Berufstagen bis heute, und habe auch schon als Kind an Technologien herumgeschraubt und selbst programmiert. Also ich habe da schon wirklich alles erlebt und alles gemacht und das auch 5-mal. Ich bin aber nicht so altklug, dass ich jetzt weiß, okay, alles geht so oder so, weil die Problemlösungen heute in der Transformation dennoch einen extrem höheren Individualisierungsgrad haben, als das noch vor 20 Jahren war. Ne, Beispiel, vor 20 Jahren hast du gesagt, ich will was im Internet machen, Lösung, Homepage. Heute sagst du, ich will was im Internet machen, Lösung A, Homepage. Und dann kommen noch 50 andere Lösungen, was du machen kannst. Und insofern ist das also mit diesem Expertentum dann einfach so ein kleiner Impuls. Schaut euch wirklich an, mit wem ihr da spricht. Und schaut eben nicht nur auf Titelagen und auf tolle Postings, sondern guckt auch wirklich, was hat denn der Mensch da auch für eine praktische Expertise, kann er beweisen und belegen, dass er diese Projekte auch schon erfolgreich in unterschiedlichen Auslegungen auch gemacht hat. Bremse 3. Korreliert sehr mit den ersten beiden. Es hat wieder was mit Angst zu tun. Angst, etwas nicht oder die falschen oder zu wenige Informationen zu haben. Gegenteil davon, wir sind halt Perfektionisten und wollen alles bis ins kleinste Detail durchplanen. Daher kommen ja auch, wie soll ich sagen, sind ja so diese deutschsprachigen, insbesondere Wasserfall-Projektmanagement-Methoden ja so beliebt, weil da beginnt man ein Projekt, in dem man von Anfang an klar sagt, das ist mein Ziel. Also in 3 Jahren möchte ich das Ziel erreichen mit den KPIs, mit den Key Performance Indicators. Und jetzt plane ich die ganzen 3 Jahre komplett vorne durch. KW1, KW2. KW3, KW4 und so weiter und so fort, bis ich dann irgendwo bei KW 550 bin, in der Erwartung, wenn ich das alles so einhalte in meiner Timeline und die Zwischensteps und die Meilensteine alle erreiche, dann habe ich auch mein Projektziel erreicht. Weit gefehlt. All die, die Projekte machen, wissen, das ist einfach Bullshit. Also heute Ziele zu planen, die auch noch eine lange Laufzeit, und lange Laufzeit ist alles über einem halben Jahr, haben, sind häufig zum Scheitern verurteilt. Es gibt Ausnahmen von Projekten, große Entwicklungsprojekte, große strategische Projekte natürlich, Projekte mit hohem Invest und einer langen, langjährigen Tragweite. Da ist das natürlich anders. Wenn ich jetzt ein Haus baue, ist das ein Projekt mit langzeitiger Tragweite. Da brauche ich einen hohen Anfangsinvest. Und das läuft also deutlich länger als ein halbes Jahr vom Invest und von der Abzahlung und vom Nutzwert her, von der Nutzwertzeit. Da macht es dann schon Sinn, die ersten Schritte perfekt zu planen in der Wasserfallmethode. Aber im Grunde genommen entspricht das heute nicht mehr dem wirtschaftlichen Denken und auch nicht mehr dem wirtschaftlichen Verständnis jüngerer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus dem Studium kommen und hier mit agilen Methoden und Design Thinking Methoden und Kreativitätsmethoden an individuellen Lösungsalternativen gelernt und gearbeitet haben. Wenn das die jungen Leute dann in der Arbeitspraxis so nicht wiederfinden und sagen, jetzt musst du nach Wasserfallmodell denn das Projekt planen von 3 Monaten, dann sagen die, was ist das für ein Bullshit? Ja, irgendwo. Also da treffen dann also auch alte und neue Arbeitsweisen aufeinander, und die alte Arbeitsweise ist das perfektionistische Vorausplanen. Eine neuere Arbeitsweise ist ein Abschied, nicht ein gänzlicher Abschied, hängt immer auch natürlich vom Projekt ab, aber ein weitestgehender Abschied für viele Organisationsprojekte und für viele digitale Medienprojekte, weil die lassen sich manchmal nicht im Detail planen. Nichtsdestotrotz, und das soll nicht das Plädoyer für Nichtwissen sein, braucht man sehr viel Wissen darüber. Denn um eine Stoßrichtung für sein eigenes Ziel, für sein eigenes digitales Medienprojekt zu gestalten, brauchst du schon auch eine Vorstellungskraft über das Bild am Ende dieses Projektes, also über das Ergebnis dieses Projektes. Das heißt, du kannst Ergebnisbeschreibungen treffen, aber keine Planungsbeschreibungen. Also Ergebnisbeschreibungen sind was anderes als Planungsbeschreibungen. Sie sind offener, sie sind breiter, sie sind flexibler, sie sind veränderbar. Und sie passen sich oder sie lassen sich schnell an neue Gegebenheiten, auch neue Opportunities, die es dann vielleicht in der technologischen Entwicklung von Software und ähnlichen Anwendungen gibt, dann auch schneller nutzen. Ja, die Bremsen, da gibt's, könnte man jetzt ganze Bücher erzählen, und deswegen gehen wir mal so ein bisschen so weiter, was man in Transformationsprojekten auch häufig so erlebt. Und zwar schon die angesprochenen Fähigkeiten und Kompetenzen. Jo, wenn wir also von digitaler Fitness sprechen, dann glauben wir, und jetzt grenzen wir mal das Verständnis von sportlicher Fitness komplett aus, dann glauben wir, dass wir immer Defizite in unseren Fähigkeiten haben. Also ich muss irgendwas mit künstlicher Intelligenz anwenden können in meinem Unternehmen. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung von künstlicher Intelligenz. Also habe ich ein Defizit zwischen einer Soll- und einer Ist-Fähigkeit. Und dann kommen die klassischen Personalerinstrumente und PE-Instrumente da hinein im Sinne von ja, Training oder was weiß ich, Weiterbildungsworkshops oder ähnliches zu machen. Und die ganze Personalentwicklungsszene weiß seit vielen Dekaden, versucht seit vielen Dekaden immer, das Learning on the Job immer anzuwenden. Es gibt da ganze pädagogisch-didaktische und andragogische Abhandlungen darüber, wie Mitarbeiter während ihrer Arbeit auch noch selbst lernen sollen. Die sind immer dann, sind eigentlich immer gescheitert, weil ein Mitarbeiter sagt, wenn ich schon 12 Stunden arbeite und To-Do-Listen und Teamsitzungen im virtuellen Bereich abreiße, hintereinander sequenziell, wann soll ich denn da jetzt noch irgendwie was lernen? Und Lernen hat ja auch etwas mit Zeit, mit Zurücklehnen, mit Verdauen zu tun, mit Verstehen zu tun, mit Reflektieren zu tun. Und das schaffe ich in einer hektischen Arbeitswelt nicht. Also dieses ganze selbstorganisierte Lernen ist ein großer Humbug, das ist die Einschränkung in der Organisation, so getrieben von Aktivitäten bin, die mich einfach davon abhalten. Aber nicht nur die Organisation oder eine Fehlorganisation in diesem Beispiel ist ein Hindernis, sondern ich bin auch natürlich selber ein Hindernis. Wenn ich keinen Bock habe zu lernen, dann lerne ich auch nichts. Dann bin ich halt der Experte auf meinem Arbeitsgebiet, hoffe, dass das die nächsten 30 Jahre so bleibt. Und warum soll ich denn da jetzt etwas weiter lernen? Jetzt ist so die Frage, wie funktioniert denn jetzt eigentlich dieses individuelle Lernen neben den organisatorischen Lernen? Und ich meine, ich bin davon felsenfest überzeugt, dann ist es natürlich schon so, dass ich dann quasi eine gewisse Neugier mir beibehalten soll, beziehungsweise mich wieder selbst neugierig zu machen. Also meistens ist es so, dass wenn eine Technologie oder wenn etwas Neues kommt, egal, das muss nicht nur Technologie sein, wenn etwas Neues kommt, dann nehme ich das häufig aus meinem archaischen Menschsein häufig als Bedrohung für irgendetwas wahr. Es bedroht meinen Arbeitsplatz, es bedroht meine Sicherheit, es bedroht meine Arbeitszeit, die vielleicht schon in meinem subjektiven Verständnis viel zu lang ist. Ich werde also im Grunde genommen bedroht von dem Neuen, was auf mich, auf das Bewährte letztendlich stößt. Und ich darf es dann vielleicht nicht, und das könnte ein anderer Umgang sein, nicht als Bedrohung sehen, sondern jetzt, ja, der übliche Satz, dann vielleicht sogar als Chance betrachten, beziehungsweise vielleicht sogar als Möglichkeit zu sagen, okay, ich öffne mich vielleicht dem, ich kann mir ja immer noch sagen, ich muss mich ja nicht 100% verschließen dieser vermeintlichen Bedrohung, sondern ich kann ja auch erstmal mit dem wilden Tier vielleicht versuchen zu kommunizieren, denn es wird mich ja nicht sofort direkt anspringen mit vollem Lauf aus 1 Kilometer angelaufen, sondern es wird ja erstmal auch stoppen und erstmal gucken, okay, wie gefährlich bin ich denn letztendlich für diese für das eigene Tier? Wie gefährlich bin ich denn als Mensch? Weil vielleicht habe ich ja auch Waffen und Reißzähne, die mir wehtun können. Also bleibe ich auf jeden Fall erstmal stehen und es gibt mir die Zeit, mich zu 10, 20, 30 bis 50% vielleicht tatsächlich zu öffnen und in die Kommunikation mit dieser Bedrohung zu gehen und zu schauen, ist es denn wirklich eine Bedrohung? Und häufig ist man dann erstaunt, naja, es ist vielleicht nicht zwingend eine Bedrohung, sondern es ist vielleicht tatsächlich, bringt mir das auch Vorteile. Vielleicht erleichtert es mir die Arbeit in meinem Arbeitsumfeld zusätzlich. Vielleicht kann ich dadurch auch etwas produktiver werden. Vielleicht kann ich, wenn ich dann auch im Homeoffice arbeite oder im Remote Working bin, vielleicht tatsächlich erschafft mir das auch neue Opportunities. Also wenn ein MS Teams beispielsweise angerannt kommt aus 5 Kilometern Entfernung und sagt, oh, ich werde jetzt seine Kommunikation revolutionieren und du sitzt im Büro und hast die Angst auf der anderen Seite und sagst, oh Gott, da kommt MS Teams auf mich zugerannt. Irgendwo, oh, Hilfe, Hilfe, ich werde bedroht, ich werde jetzt aufgefressen und muss jetzt sofort und alles nur noch per Videotakos machen und das will ich nicht, ich habe auch keine schönen Haare heute und überhaupt muss ich mich denn jeden Tag schminken und bla bla bla. Alles Bedrohung. Und auf der anderen Seite kommt MS Teams und geht dann voll in die 4-Füße-Bremse und bleibt 5 Meter von mir als Mitarbeiter stehen und guckt auch erstmal irgendwie so, ist das überhaupt irgendwie so, vielleicht könnte der mich fressen, vielleicht heißt es, das hat ja was mit Zoom zu tun, vielleicht ist der auch ein bisschen größer als ich, irgendwie vielleicht sogar ein bisschen stärker, muss ich da erstmal gucken. Man beäugt sich erstmal langsam und checkt die gegenseitige Bedrohung. Warum dann nicht mit dem wilden Tiger erstmal in eine leichte Kommunikation gehen und sagen, okay, dann stell mir noch mal hier eins deiner Probegeräte mal hin und dann gucke ich mir das mal an. Oder vielleicht gibt es ja auch Veranstaltungen, die ich mir anschauen kann. Vielleicht gibt es Webinare und die gibt es im Internet sowieso öffentlich von MS Teams. Vielleicht gibt es ja einfach auch Ansprechpartner, die mir vielleicht auch erklären können, vielleicht nicht gerade der Informatiker und der Entwickler, vielleicht dann irgendwo ein kaufmännischer Mensch, der damit schon länger arbeitet und sagt, hier guck mal, so und so kannst du das machen und so weiter und das ist doch super und da kannst du, wenn wir dich jetzt mehr ins Remote Working stecken, hast du viel mehr Möglichkeiten, bist viel unabhängiger von deinem Arbeitsort und deiner Arbeitszeit und du kannst zu Hause im Schlafzimmer, du kannst im Arbeitszimmer, du kannst im Keller, du kannst im Schwimmbad, du kannst was weiß ich wo deine Arbeit leisten und es ist uns mir als Chef völlig egal. Dann wird der wilde Tiger. Den muss ich nicht lieben und den muss ich auch nicht heiraten und ich muss ihn auch nicht füttern. Aber ich muss ihn auch nicht mehr als Bedrohung sehen, sondern ich gehe eine Koexistenz ein mit diesem Tiger und schaffe dann letztendlich ein positives Arbeitsumfeld und nutze die Vorteile, die so viele Technologien tatsächlich mit sich bringen. Also ich gehe gar nicht so in den Ist-Soll-Vergleich von meinen Fähigkeiten, sondern ich öffne mich einfach in meinem individuellen Lernen neuen Gegebenheiten. Ich verfluche nicht alles sofort und ich unterlasse auch Sprüche wie hatten wir schon, hat damals nichts gebracht, 1972, brauchen wir heute nicht, brauchen wir morgen nicht, ist eh alles Blödsinn, bin eh Kulturpessimist, bin eh Digitalgegner, das ist sowieso alles scheiße und ich will endlich mein Papier wieder haben. Sondern ich öffne mich wieder tatsächlich der neueren Welt. Und dann kann ich tatsächlich, und das ist denn der Kasus Knacktus, was mir denn die positive Mitarbeitererfahrung dann nähren kann, die Employer Experience steigern kann. Ich kann tatsächlich am neuen Spaß identifizieren und vielleicht auch Spaß haben. Und ja, natürlich werde ich mich mit MS Teams auch immer wieder rumärgern, weil irgendwie wieder eine falsche IP-Adresse in den Microsoft-Server Bunkern bei einem Update eingespielt wurde und das dann irgendwo stehen bleibt weltweit für einen halben Tag. Ja, natürlich ärgere ich mich dann wieder, aber dann ist es auch wieder vorbei. Und dann brauche ich mich wieder ein paar Wochen bis Monate nicht mehr zu ärgern. Wer das nicht glaubt, der kann gerne in sein Privatumfeld schauen. Wer mit vielen Menschen im Privatumfeld zu tun hat, wird sich mindestens einmal die Woche über irgendeinen Menschen aus seinem privaten Umfeld ärgern. Sei es der Lehrer, sei es der Tennistrainer, sei es wer auch immer der Mensch an der Tankstelle, der nicht sofort meinem Zahlungswunsch entsprochen hat, so schnell, wie ich es vielleicht erwartet habe. In den Fähigkeiten kommen die Kompetenzen hinzu. Kompetenzen sind ja letztendlich nichts anderes als Kenntnisse und natürlich Verhaltensweisen, die ich im Laufe meines Arbeitslebens, aber auch privat natürlich, aber vor allem im Arbeitsleben erlernt habe. Kompetenzen subsumiert beispielsweise mehrere Fähigkeiten bezogen auf ein bestimmtes Verrichtungsziel. Wenn ich also kompetent bin, dann habe ich mehrere Fähigkeiten erworben, beispielsweise schwierige Situationen umzugehen. Also Sozialarbeiter beziehungsweise Krisenmanager und Mediatoren und auch zu einem weiten Teil die Moderatoren haben die Kompetenzen, mit verschiedenen Sichtweisen gut umzugehen, sich in die eine wie in die andere und in weitere hineinzudenken und hineinzufühlen, um dann gemeinsam eine Lösung herauszuarbeiten und sie entsprechend dann an die Teilnehmer zu spiegeln und mit ihnen gemeinsam dann so eine Lösung herbeizuholen. Dann sind diese Menschen dann in dieser Verrichtung kompetent. Also es ist dann nicht nur die Arbeitsverrichtung, lege Block von A nach B, sondern ich habe eine bestimmte Situation, das ist immer dieselbe Situation, eine Konfliktsituation beispielsweise ist immer dieselbe Situation und ich habe die Kompetenz erworben, mit verschiedenen Fähigkeiten dann diese Lösung bzw. diese Situation zu einer Lösung zu überführen. Das nennt man dann Kompetenzen. Und digitale Fitness hat jetzt natürlich etwas mit Fähigkeiten und auch etwas mit Kompetenzen zu tun, aber ich finde diese Definition aus der alten Welt nach Fähigkeiten und Kompetenzen mittlerweile wirklich absolut überholt, denn das erlebe ich ja auch in meinen Projekten, die ich begleite. Da brauche ich keine Fähigkeiten zwingend in der Masse. Ich brauche keine Massen an Kompetenzen. Ich brauche Metakompetenzen. Metakompetenzen differenzieren sich wiederum von den Fähigkeiten und Kompetenzen, weil das sind besondere Kompetenzen, die befähigen, mit den eigenen und den fremden Kompetenzen zielgerichtet umzugehen und eine universelle Problemlösungsfähigkeit zu entwickeln. Das heißt, Metakompetenzen führen zu einem souveränen Umgang mit neuen Situationen. Und was ich in der digitalen Transformation brauche, sind exakt diese Metakompetenzen. Metakompetenzen eben nicht nur, dass ich auf meine eigenen Defizite, also Ist-Soll-Ist-Fähigkeiten und fokussierten Kompetenzen nur schaue, sondern dass ich gucke, okay, was haben denn die anderen dafür? Ich schmeiße es in einen Topf und ich überlege, welches Ziel müssen wir erreichen, was brauchen wir aus diesem Topf dafür und wie können wir denn aus der Anwendung der ausgewählten Kompetenzen eine universelle Problemlösungsfähigkeit entwickeln, dass das, was jetzt heute ich gelöst habe, ich morgen auch wieder lösen kann, auch wenn die Rahmenbedingungen und vielleicht sogar die Ziele des Projektes völlig anders sind. Und das ist die absolute Königsdisziplin, diese Metakompetenzen zu entwickeln. Jetzt kommt es natürlich sehr darauf an, wo kommt der einzelne Mensch, wo kommt der einzelne Mitarbeiter denn her? Also wie ist er in seinen Fähigkeiten ausgestattet? Erste Stufe, wie ist er in seinen Kompetenzen ausgestattet? Zweite Stufe. Und erst dann kommt die dritte Stufe. Wie können wir jetzt Metakompetenzen auf diesen vorhergehenden Fähigkeiten und Kompetenzen dann entsprechend entwickeln? Wer wenig ausgeprägte Fähigkeiten hat und keine oder geringe Kompetenzen, dem wird es natürlich etwas schwerer fallen, Metakompetenzen zu entwickeln. Denn ja, das ist klar, man braucht schon natürlich das notwendige Rüstzeugs, um dann die Königsdisziplin dann auch zu erarbeiten. Metakompetenzen für die digitale Transformation haben wir so wunderbar in dem Buch Digitale Fitness beschrieben. Insgesamt sind es 7, die wir dort haben. Ich nenne nun mal 1 von vielen, das ist das Mindset für Neues. Ich habe es ja auch immer wieder angesprochen. Es gibt dann noch das virtuelle Vertrauen, es gibt die Social Tools, es gibt das Virtual Facilitation, es gibt die psychologische Sicherheit, es gibt die Digitalkompetenz und die digitale Balance. Somit sind alle 7 genannt. Ich möchte aber den Fokus auf den Mindset für Neues richten. Wenn du damit betraut bist, im Unternehmen ein Transformationsprojekt zu initiieren, beziehungsweise bist in einer Phase vielleicht, wo du mit der Geschäftsleitung oder den Inhabern, dem Gründer, wie auch immer, zusammensitzt und sagst irgendwie so, da müssen wir auf jeden Fall ein neues Geschäftsmodell im digitalen Bereich entwickeln oder da sollten wir Maßnahmen für die digitale Kundengewinnung im Internet professionalisieren oder. Viele, viele, viele unendliche Beispiele. Dann beginnt es meist damit, dass sich dann der Auftraggeber, heißt in dem Fall Geschäftsführer, und der digitale Transformationsmensch häufig sehr schnell sehr einig sind, also grob einig sind, in den Details sicherlich noch differenziert und noch immer nach dem Streben nach Perfektionismus noch in den Details immer noch verheddert. Aber im Wesentlichen sind die sich ja einig. In den Mitarbeiterschaften, wenn dann der digitale Transformationsmanager dann in seine Teams oder in seine Abteilungen, in eine Mitarbeiterversammlung dann präsentiert und sagt, ja, nächstes Mal, wir werden jetzt die hybride Arbeit professionalisieren und neue Tools entsprechend entwickeln und einführen. Und wir erwarten von euch, dass ihr das alles entsprechend nutzt. Sonst sind wir in 2 Jahren pleite und der Wettbewerb überholt uns und die Produkte werden immer teurer und die Kunden kaufen immer weniger. Deswegen müssen wir und so weiter. Boah, wenn ich dann so ein Fass aufmache in meiner Rhetorik, da ist schon jeder Mitarbeiter schon komplett weg. Stattdessen sollte ich wissen, dass es unterschiedliche Mindsets gibt. Eine Wissenschaftlerin und Autorin, die ich unglaublich schätze, weil ich einfach ihre Arbeit sehr schätze und darüber hinaus auch noch sehr schätze, in welcher Sprache und mit welcher, sag ich mal, zugänglichen Sprache sie das über viele, viele Jahre kommuniziert, ist Carol Dweck. Carol Dweck hat einiges an Publikationen gemacht und hat Zeit ihres Lebens, ich glaube, sie müsste jetzt schon weit über 70 sein, Zeit ihres Lebens sich damit beschäftigt, warum haben manche Menschen einen positiven, konstruktiven Mindset? Warum haben andere Menschen einen fixen Mindset? Also den Growth versus Fixed. Und das ist insofern interessant, weil sie in ihrer Forschung immer diese zwei Gruppen aufteilte. In die Growth-Gruppe und in die Fixed-Gruppe. Was sie dann immer interessiert hat, war einerseits, wie ticken die und was sind so Merkmale der jeweiligen Gruppe? Und andererseits lassen sich Merkmale zwischen diesen beiden Gruppen austauschen. Also kann es passieren, dass ein Fixed Mindset Mensch in den Growth Mindset Mensch übergehen kann, sich also da weiterentwickeln kann. Und umgekehrt natürlich genauso kann jemand, der verdammt growth-mäßig unterwegs ist, sich vielleicht stärker fixen. Denn die Reinkultur ist immer blöd. Wenn ich permanent auf Wachstum bin und permanent offen bin für alles und jedes, gehe ich unter. Ich muss mich also operativ verschließen, wie Niklas Luhmann sagen würde. Ich darf mich also nicht komplett öffnen allem Neuen. Ich muss mich schon zu einem gewissen Teil abschotten, um mein System weitestgehend stabil zu halten. Während aber dann in dem Fixed Mindset der Mensch durchaus Potenzial hat, sich zu öffnen, weil er einfach komplett abgeschlossen ist. Ja, ist zu 99% abgeschlossen, das 1% ist noch für den Sauerstoff da, aber der Rest im Grunde lasst mich in Ruhe. Also diese Extremformen sind beide schädlich für Transformationsprojekte. Man muss also schon gucken, wo liegt so der Weg in der Mitte? Gibt es denn also diese Wechselmöglichkeiten zwischen diesen verschiedenen Mindsets? Und Carol Dweck hat herausgefunden, erstens zu den Merkmalen, dass die Growth-Merkmale immer identisch sind, dass die Menschen immer sagen, die sie interviewt hat, ja, ich möchte ja neue Dinge lernen und ich gehe auch gerne Risiken ein. Und und was ich in meiner Arbeit leiste, ist das wirklich das Beste? Vielleicht kann ich mich ja noch verbessern. Oder eine dritte Aussage, ich weiß, dass mir dieses Projekt wirklich helfen wird am Ende, dann auch wenn es jetzt bis dahin noch schwierig ist in der Umsetzung. Also die wirklich sehr positiv mit wirklich Good Vibes auf so Projekte zugehen. Die sind natürlich dann so als Followership oder als vorauseilende Digital-Heroes im Unternehmen sehr, sehr, sehr gerne gesehen. Demgegenüber stehen dann die Fixed People mit Aussagen aus den Interviews wie, ich kann das nicht oder ich bleibe bei dem, was ich kenne. Entweder bin ich gut darin oder ich bin schlecht darin oder es ist okay, wie es ist und lass mich doch einfach in Ruhe. Oder beim Projekt besonders, dieses Projekt ist mir zu schwierig, damit zu starten, wäre doch jetzt eigentlich eine Zeitverschwendung. Und ja, Aussagen, die jeder irgendwie schon mal gehört hat. Wenn nicht in den offiziellen Großraumbüros oder auch kleineren Büros, in kleineren Besprechungen, so auf jeden Fall im Flurfunk, spätestens in der Kantine oder abends beim Bierchen, wenn dann die Offenheit über das eigene persönliche Mitarbeiter, emotionale Mitarbeiter empfinden, dann sich die Bahn bricht. Ja, und das Zweite ist, dass ja diese Veränderung zwischen diesen beiden Gruppen, also der Change zwischen diesen Gruppen, kann stattfinden und findet auch statt. Und die Rahmenbedingungen sind vielfältig. Darüber hat Carol Dweck sehr viel geschrieben. Ich kann da nur empfehlen, sich dann einfach mal bei Google über die Arbeit von Carol Dweck zu informieren und findet sehr, sehr viel auf allen möglichen Kanälen und Medien. Und aber es kann durchaus sein, wenn ich sage, okay, ich kann das nicht aus einem Fixed Mindset herauskommt, dass ich dann sage, ich kann es doch. Aber wie kann ich das denn lernen? Vielleicht brauche ich tatsächlich eine bestimmte Fähigkeit oder eine bestimmte Kompetenz. Oder wenn ich mich richtig weiter nach vorne entwickeln will, vielleicht sogar darüber hinaus eine übergeordnete Metakompetenz entwickeln. Und so kann denn also der Wille und der Magnet der Veränderung, der Magnet des persönlichen Wachstums, der Magnet einer Persönlichkeitsentwicklung, die ich selbst initiieren kann und für die ich selbst auch verantwortlich bin, unabhängig von meinem Chef, unabhängig von meiner Organisation, kann dazu führen, dass ich dann zwischen diesen Gruppen dann auch mich weiterentwickeln kann. Ich kann natürlich in bestimmten Punkten auch wieder zurückgehen. Ich sage, okay, dieses Projekt ist so schwierig für mich. Ich kann da wirklich nichts dazu beitragen. Dann sollte man natürlich diese Person auch nicht zwingend überzeugen oder mit Gewalt in dieses Projekt pressen. Meistens wird daraus dann nichts Positives. Die Person bremst das Projekt und die Person wird selbst noch gebremst und dann entstehen halt zwei Negativpole, die sich abstoßen und eben keine Synergie, keine Zusammenarbeit und keine Kommunikation, dann kann man es gleich entsprechend sein lassen. In der Praxis gelingt es häufig, was vorher sehr oft nicht gelingt, das ist ja mein Motto, dass ich meine Projekte ja so coache und dort etwas möglich mache, was vorher noch nicht möglich war oder beziehungsweise nach vielen Versuchen noch nicht wirklich gelungen ist, diesen Mindset auch zu öffnen, diesen Mindset zu entwickeln und schließlich dann auch zu verankern. Ja, wie kann man sowas machen? Auch da gibt es ganze Literatur. Ich kenne viel Literatur, viel ausprobiert, viele Toolboxen mir angeschaut, das ein und andere auch angewandt. Aber am Ende ist immer das Einfache das Erfolgreichste. Das Einfache, man könnte schon beinahe sagen, der gesunde Menschenverstand häufig schon das Erfolgreichere. Also den Mindset zu öffnen, das kann man über die Lockerung der Arbeitskultur in Form von Experimenten beispielsweise ermöglichen, wo es sich Experimente anteasere. Experimente sollen jetzt nicht verstanden werden als wissenschaftliche Experimente mit einem riesengroßen Aufwand, um zu testen, ob ein bestimmter Wirkstoff tatsächlich eine bestimmte Wirkung erzielt. So meine ich das nicht, sondern ich meine, dass man das Trial and Error als ein Arbeitsprinzip akzeptiert oder akzeptieren lernt und nicht negiert oder ablehnt. Super wichtig. Ich finde, dass Trial and Error für manche Menschen einfach die wichtigste Arbeitsform ist und dass da, wo alles durchprofessionalisiert wird, alles durchgeplant wird, für diese Arbeitsform überhaupt kein Platz bleibt. Ich bin davon überzeugt und das zeigt meine persönliche Erfahrung, dass durch agiles Arbeiten auch kein Trial and Error, gerade das Trial and Error initiiert wird und dass man damit beständige, gerade so bewahrer Kulturen wirklich erschüttert. Das muss jetzt keine Erschütterung sein, das muss auch kein Erdbeben sein, das muss auch keine Bombe sein, die man da reinschmeißt im Sinne von Autoritären, das machen wir jetzt alles ganz anders, sondern das kann auch in kleineren Transformationsprojekten und Teilprojekten schon durchaus eingesetzt werden, dass sie sagen, okay, wir wissen es nicht, wie es hingehen kann, lass uns es uns mal ausprobieren. Also gerade im Internet, wo man sehr viel checken kann, sehr viele Daten sammeln kann, ist man häufig der Meinung, man wüsste alles, aber häufig hat man diese Daten nicht und dann muss man ausprobieren, wie bestimmte Aktivitäten dann zu welchem Ergebnis führen. Aus diesem kommt ja das ganze Design Thinking Thema im konkreten Webdesign, das ganze AB-Testing oder auch im Sales und Marketing Funnel, das ganze AB-Testing, Bauen von Landingpage, AB-Testing und so weiter und so fort. Man weiß nicht, wie die Zielgruppe auf ein bestimmtes Medium wie reagiert und dann kriegt man das wirklich nur über Trial und Error heraus. Also es muss einfach im digitalen Bereich muss es eine feste Funktion spielen. Während es natürlich, wenn ich jetzt einen wertschöpfenden Prozess komplett durchdigitalisiere, also eine Maschine soll händische Arbeit ersetzen und in einer bestimmten Zeitschiene sehr schnelle Verrichtungen automatisieren, dann muss ich die natürlich schon durchdenken. Da kann ich natürlich auch mit Trial and Error irgendwie was arbeiten und gucke, okay, jetzt fliegt das Werkstück da aus der Maschine raus, muss ich wohl doch irgendwie anders einstellen. Am Ende machen wir es ja doch so als Menschen. Aber wir glauben, das müssten wir alles jetzt komplett vorplanen. Ich denke, die Wahrheit liegt dann gerade so jetzt in diesem letzten Beispiel in der Mitte. Ich sage, okay, dann entwickle ich halt Trial and Error Prozess. Ich lasse es zu in meinem planbaren Prozess. Ja, und das Mindset zu entwickeln geht dann weiter, dass man verschiedene Update-Runden macht und so weiter. Und dann am Ende dieses fachliche, methodische Meta-Wissen und damit auch die Meta-Kompetenzen vertieft im Unternehmen, dokumentiert und im Unternehmen auch honoriert. Also ein Mensch mit Meta-Kompetenzen muss einfach mehr Kohle verdienen als jemanden, der nur 20 Fähigkeiten entsprechend beherbergt, weil ich den Meta-Kompetenzen Menschen einfach so gezielt auf neue Problemstellungen loslassen kann, mit einer bisschen Erfahrung dann auch mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit als jemand, der nur 20 Verrichtungen mit seinen 20 Fähigkeiten beispielsweise beherrscht. Also das auf jeden Fall verankern, vertiefen und auch mit neuen Impulsprojekten immer wieder begleiten. Also solche Menschen, das ist, wer solche Menschen hat, unbezahlbar. Unbezahlbar, das sind so wie die Data Scientists, die auch irgendwie 600.000 Euro bei SAP verdienen, weil sie eben nur die genau mit diesen Metakompetenzen ausgestattet sind und eben etwas können, was andere nicht können. So ist es dann halt hier auch mit den digitalen fitten Leuten. Und ja, also es gibt sehr viel Ansätze dafür. Es gibt sehr viele Beispiele, sehr viele Use Cases. Ich würde auch in der Tat empfehlen, sich dieses Thema anhand konkreter Beispiele vielleicht auch mal vor Augen zu führen. Ich nenne nur mal drei, die so aus der Praxis häufig vorkommen. Das ist erstens die Einführung neuer IT-Systeme, wo die Frage oder das Problem auftaucht, wie nehme ich eigentlich mit meine Mitarbeiter mit auf diesem Weg dieser Neueinführung und wie können die denn auch, kann sichergestellt werden, dass sie dieses neue System dann auch entsprechend nutzen. Zweitens, es kann eine digitale Meetingkultur sein, wo ich sage, okay, wie steigere ich eigentlich die Effizienz in meinen Entscheidungen, beispielsweise in meinen unzähligen Teamsitzungen oder Zoom-Sitzungen oder vergleichbaren Tools. Und drittens, auch ein typischer Use Case ist das Smart Working. Also wie kann ich intelligenter mit den digitalen Medien heute arbeiten? Wie kann ich Akzeptanz und Nutzung von digitalen Technologien an meinem Arbeitsplatz fördern? Drei typische Use Cases, die mir immer wieder so mehr oder weniger gewichtet auf den Tisch landen und die ich auch im Alltag der Projekte auch immer wieder sehe. Und häufig sind sie dann auch miteinander verwoben. Wer also ein neues IT-System einführt, der muss eben nicht nur Mitarbeiter mitnehmen, sondern letztendlich die Entscheidungseffizienz auch steigern und die Akzeptanz und Nutzung dieser Technologie dann am unmittelbaren Arbeitsplatz auch entsprechend fördern. Boah, digitale Fitness. Was für ein heißes und geiles Thema. Das muss man wirklich sagen. Es ist unerschöpflich, es ist breit. Aber ich hoffe, ich konnte hier mal in den jetzt knappen 55 Minuten mal eine gewisse Tiefe zeigen, mit der man sich beschäftigt. Ich habe auch wirklich den Fokus auf Mindset und Ähnliches gerichtet und nicht über alle anderen Baustellen gesprochen. Wenn dich das interessiert, wenn du vor so einem Projekt stehst, dann nimm gerne Kontakt mit mir auf. Wenn du endlich etwas möglich machen möchtest in deinem Unternehmen, wovor du Respekt, Angst oder vielleicht aufgrund der großen Herausforderung wie die Maus vor der Schlange sitzt, oder vor dem Elefanten, ich glaube, der Elefant ist es. Wenn du also vielleicht auch schon viel Geld verbrannt hast und sagst irgendwie, wie kann ich das jetzt in Zukunft effizienter machen? Wie kann ich Kohle sparen und wie kann ich Zeit sparen und trotzdem sehr schnell zu einem smarten Ergebnis kommen? Dann sprich mich gerne an. Du findest dann in den Shownotes meine Kontaktdaten und ich stehe gerne für ein halbstündiges Gespräch für dein Unternehmen da auch immer zur Verfügung und höre mir gerne an, was deine Herausforderung ist und vielleicht kann ich da ja dann auch helfen, unterstützen mit einem Rat oder vielleicht sogar auch mit Tat. In dem Sinne wünsche ich jetzt erstmal eine erfolgreiche Zeit, einen erfolgreichen Tag heute noch und eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Mal, dein Gerald. Ciao. Und wer dann noch eine Kurzzusammenfassung in Papierform, konkret als PDF bekommen möchte, liegt in den Shownotes ein Link für ein Whitepaper. Einfach draufklicken, seine E-Mail-Adresse hinterlassen und dann wird automatisch das Whitepaper zugeschickt. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen und viel, viel Spaß, viel Erfolg vor allem und viel Mut für mehr digitale Fitness in deinem Unternehmen.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.
Jeder kann KI. Du arbeitest im Marketing, Vertrieb und Kommunikation? Dann geht es dir sicher auch so wie mir. Ich möchte mal schnell einen Post in meinem sozialen Netzwerk absetzen, mir fehlt aber ein passendes Foto. Und dann die Herausforderung mit dem Texten unter Arbeitsstress. Das Ergebnis? Ich unterlasse es meist ganz und verzichte auf wertvolle Opportunities. Um diese und andere alltäglichen Marketingprobleme zu lösen, gibt es die KI-Toolparty.de. Registrieren und in kurzer Zeit Probleme mit künstlicher Intelligenz lösen. Das macht nachgewiesen erfolgreicher. Du bekommst dazu regelmäßig neue Perspektiven für deinen Job, profitierst vom KI-Trend der Zukunft, erhältst KI-Tools-Updates und lernst in Webinaren, wie man sie richtig und smart anwendet. Einfach registrieren unter ki-toolparty.de. Jeder kann KI.